Was soll ich sagen? Eine Frau, die mit, ich glaube, ich bin richtig von den Zahlen, mit 66 Jahren mehr oder weniger YouTube für sich entdeckt. Und heute, glaube ich, wenn wir dich fragen, tatsächlich auch sagt, was ist eigentlich dein Beruf oder was machst du so? Und dann auch ganz klar, ich bin YouTuberin. Heute bist du 71 Jahre alt und dein YouTube-Kanal ist extrem erfolgreich geworden. Ich glaube, du hast deutlich über 2 Millionen Aufrufe auch schon. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist viel, viel, viel mehr als ich zum Beispiel. Deshalb, oder? Ist es richtig mit den 2 Millionen?
Ja, über 2 Millionen. Ja, genau, unfassbar, genau. Oder? Unfassbar.
Unfassbar, ne? Und also das ist nicht nur, weil du über, glaube ich, roundabout 400 Videos jetzt dann schon bald aufgenommen hast, sondern es ist tatsächlich, weil einige Videos da auch enorme Zahlen haben, einige Videos in den hohen fünfstelligen, vielleicht sogar teilweise, ja, bei einigen habe ich gesehen, sogar sechsstelligen Bereich.
Ja, 300.000.
Also das ist unglaublich, wie viele Menschen du erreichst. Wie machst du das, ist jetzt die Frage in dem Podcast. Es ist super, dich hier zu haben. Wie gesagt, du bist 71 Jahre alt, hast 3 Kinder, hast du vorhin gesagt. Also du bist eine Frau, die es eben kennt. Du siehst blendend aus, aber jetzt nicht nur von den klassischen optischen Schönheitsidealen, wie man vielleicht gerne mit 71 so aussehen würde, sondern auch von innen raus. Du strahlst, und das ist auch genau, glaube ich, ja der Inhalt von deinen Videos auch. Du sprichst ja dort viel über das Thema Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl auch für Frauen auch sehr stark, aber nicht nur für Frauen, generell für Menschen, die in dem Prozess des Älterwerdens ja auch ein bisschen sind. Dein Podcast, oder dein, nicht dein Podcast, sondern dein YouTube-Channel heißt ja auch zu jung fürs Alter, ne? Und genau, also wie wird man glücklich reifer? Alt kann man ja bei dir gar nicht sagen, weil alt ist, glaube ich.
Alter ist ein Ritterschlag, ist dieses Bild, was man im Kopf hat, was Alter sein soll oder könnte oder so, das stimmt ja gar nicht. Also ich habe eine vitale Energie an den Tag gelegt und die wird eigentlich auch, glaube ich, immer schlimmer und stärker, diesen Grauschleier mal wegzuziehen von Deutschland und meinetwegen auch weltweit, dass man glaubt, was Alter sei. Alter ist ein Start-up-Unternehmen. Ist dir eigentlich bewusst, dass von 60 bis 90 die gleiche Zeitspanne ist wie von 30 bis 60? Das heißt, du kriegst dann nochmal so ein richtiges Paket in gleicher Größe geschenkt hinten. Und das wirst du nicht nur absetzen wollen, sondern wenn du da diese Lebensenergie haben willst, die du mit 30 so toll fandst, so dieses, was kostet die Welt, dann heißt es so, jetzt ist die Zeit, Träume zu verwirklichen. Ne? Und das, wo man in jungen Jahren so sagt, oh Mensch, das würde ich auch gerne machen, aber auch schade, dafür habe ich jetzt keine Zeit und so, das ist jetzt dran. Und das mit einem Wahnsinns-Lebens-Know-how, mit so einem emotionalen Grundeinkommen. Also das ist schon eine ganz, ganz tolle Zeit.
Emotionales Grundeinkommen, das habe ich noch nicht gehört, den Begriff. Ja, was verstehst du darunter?
Ja, etwas, wenn du dir mal vorstellst, durch wie viele Krisen geht man im Laufe seines Lebens. Ja, also es wird ja keiner davon verschont. Und die haben wir durchlebt, durchlitten, aber auch daraus gelernt. Wir haben ein Know-how, wie Leben funktioniert, wie Beziehung funktioniert, wie Arbeit, Kollegen. Also auf jedem Gebiet haben wir einen Erfahrungsschatz, der uns stark macht. Also ich weiß nicht, ob ich da gleich mal so reinspringen darf, aber ich bin ehrenamtlich mit jungen Musikstudenten manchmal unterwegs und erzähle denen, was sie erwartet, wenn sie in ein Altersheim gehen und da Konzerte geben. Und dann schocke ich die immer und sage, also da sitzen keine alten Menschen, da sitzt so das ganze Leben. Und dann vergleiche ich das auch mal mit dem Baum und die Rinde wird immer ruppiger und die Blätter fallen vielleicht früher ab und die Früchte dann kleiner. Aber wenn du den durchschneidest, dann siehst du, da ist das ganze Leben. Und richtig geschockt sind die, und da muss ich auch gar nicht mehr weiterreden, wenn ich sage, im Altersheim sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat. Dann geht da erstmal so leichtes Gekicher durch die Reihen und das hat man nicht drauf. Ich sage, das sind die, die das deutsche Wirtschaftswachstum erarbeitet haben. Das ist auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Also ihr könnt ganz toll mit dem Handy umgehen, aber erfunden hat man in dem Alter noch nichts. Das kommt noch ganz ohne Frage. Also sich da mal vorzustellen, was ist Lebensleistung? Was ist Lebens-Know-how? Was hat man geschafft? Und das ist ja nicht nur eine Anerkennung, die das Alter braucht, sondern in jedem Alter, was weiß ich, auch mit 50 oder 40 oder 30, man hat doch da auch schon was gelernt. Hm. Und sich dessen bewusst zu sein, man macht sich nicht mehr für Quatschkram verrückt im Alter. Also wenn ich heute auf mich zurückgucke, denke ich, oh Gott, ja, du hast dich damals so aufgeregt oder hattest auch Angst davor oder so etwas. Und hinterher hat es sich als positiv herausgestellt oder so. Also Alter hat so viele Vorteile und es ist unglaublich cool, alt zu sein. Ja, kann sich drauf freuen.
Ja, großartig. Sag mal, bist du denn so auf die Welt gekommen, so mit der Energie und der Lebensfreude? Oder weil, jetzt könnte man sagen, ja gut, die Frau hat halt vielleicht Glück gehabt in ihrem Leben, aber bei mir ist es nicht so einfach und so weiter. Gesagt, ich habe halt viel erlebt.
Also ich hatte eine tolle Kindheit. Das ist sicherlich ein ganz großes Fund. Ich komme vom Bauernhof und mein Vater hatte, war der Meinung, ich kann eigentlich alles. Also er hat mir alles zugetraut und es fing an auf Bäume klettern und aber auch sonst so, mach mal und versuch's mal und so. Ich war das dritte Kind. Und dann hatte ich da sicherlich sehr viel Freiraum und Rückendeckung, ne? So Urvertrauen. Aber dieser Papa hat sich erdreistet zu sterben, als ich 19 war, innerhalb eines Tages ein Herzinfarkt. Und dann brach diese ganze schöne Kindheitswelt zusammen und lag über viele Jahre wie so ein Betonklotz über mir. Und ich weiß nicht wirklich, ob ich mit mehr Energie auf die Welt gekommen bin. Für mich ist das ja ein normales Maß, was ich habe. Aber vielleicht habe ich auch beim lieben Gott zweimal hier geschrien, als ich verteilt wurde. Ich weiß es nicht. Also.
Aber hattest du danach auch mal längere unglückliche Phasen oder desorientierte Phasen?
Also unglückliche Phasen auf jeden Fall. Also in meiner Ehe. Ich bin mittlerweile geschieden und da gab es diese schreiende Einsamkeit und diese Trauer und so etwas. Oder auch als mein Mann seinen Job verlor, da war er 54 und hier mit Haus, zwei Kinder im Studium, ein Gehalt, das war eine schwierige Zeit. Und dann habe ich losgelegt und losgebrettert und hatte mich ja gerade kurz vorher selbstständig gemacht mit Einrichtungsprojekten in dem Fall. Und da habe ich 3, 4 Jobs parallel angenommen, einfach um die Maschine am Laufen zu halten oder so. Ne? Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass mich das wirklich unglücklich gemacht hat. Ich weiß, dass ich Ängste hatte, ne? Ob wir das schaffen können oder ob ich das in dem Fall da schaffen kann und so. Aber ich war immer unglaublich glücklich, wenn es mir gelang, da etwas zu erreichen und so. Ich kann mich also auch an ganz viel Energie in der Zeit erinnern. Ne? Also man lernt ja in diesen Phasen, wo es so weh tut, immer unglaublich schnell also insofern. Ich habe mittlerweile gelernt, das alles liebevoll anzunehmen in meinem Leben und nicht mehr zu sagen, oh, schade, das ist da passiert und schade, da ist das da passiert oder so, sondern es gehört zu meinem Leben dazu und hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin und dafür bin ich dankbar. Also, der komme ich gut klar.
Großartig. Dein ursprünglicher Beruf warst du sowas wie eine Innenarchitektin, kann man das sagen, weil du gerade gesagt hast, Einrichtungsprojekt.
Ich habe als solche gearbeitet, ja, also ich habe Abitur und sonst gar nichts, keine Ausbildung, kein Studium oder sowas. Okay. Ja. Und habe mich mit 48 selbstständig gemacht. In der Tat, das fing erstmal ganz harmlos an mit Hausbootflotte und mit Ferienhaussiedlung und so, aber bis hin zum Vier-Sterne-Hotel. Und da habe ich eins gelernt, das hilft mir heute noch, dass Nichtwissen ein Vorteil ist. Also aufgrund der Größe meiner Projekte konnte ich ja Möbel selber entwerfen und die Möbelbauer haben sich dann beworben, das umsetzen zu können. Und dann flog ich nach Österreich und dann hat man mir, glaube ich, gefühlte 2 Stunden erklärt, wie sowas nicht geht und wie sowas schwierig ist und sowas alles. Da habe ich einmal tief Luft geholt und habe gesagt, okay, ich will von Fachleuten lernen, ja, aber wo trennen sich denn unsere Wege? Ne? Wo sagen sie, das können wir nicht umsetzen? Und stellte sich raus, es ließ sich alles realisieren. Die hatten es nur noch nicht gemacht, die hatten Grenzen im Kopf, die ich nicht hatte. Und das hat mich unglaublich mutig werden lassen. Also zu wissen, nicht wissen ist ein Vorteil. Und so springe ich in Projekte rein, von denen ich keine Ahnung habe und das mache ich heute noch genauso.
Wie bei YouTube auch, ne?
Bei YouTube, genau.
Genau, also du hast gesagt, mit 48 hast du dich selbstständig
gemacht? Ja, genau. Mhm.
Also das heißt, davor warst du angestellt?
Nein, ich war 17 Jahre Hausfrau und Mutter, Entschuldigung, okay. Der wesentliche Teil fehlt ja. Also wirklich mit Marmelade kochen, allem, was dazugehört, Apfelsaft selber machen und diesen Sachen. Mhm. Und da habe ich auch so viel gelernt. Also ich musste mir ja was einfallen lassen. Also junge Frauen würden, glaube ich, heute das genauso empfinden und sagen, boah, 17 Jahre zu Hause, da fällt einem noch die Decke auf den Kopf. Also sprich, ich musste mir was einfallen lassen, um diese Decke da auf dem Kopf eben wieder wegzukriegen. Ne? Und ja. Das Glück im Kleinen und Alltäglichen zu finden, ne? Das fiel mir damals schwer, wo ich dann dachte, was, wie gehst du denn eigentlich so mit deinem Alltag um? Ne? Und so, okay, jetzt Badezimmer machen, dann Betten machen und dann einkaufen und dann kochen und dann kommen die Kinder aus der Schule. Und dann hast du vielleicht irgendwann Zeit für dich. Wo ich dachte, okay, das ist vielleicht eine halbe Stunde oder wenn es hochkommt, eine Stunde. Wie gehst du denn mit deiner Lebenszeit um? Und da, die jagst du ja einfach ab und bist sozusagen froh, wenn du das erledigt hast. Weg, weg, weg. Und da dachte ich, hier stimmt was nicht, da muss ich was ändern. Und dann stand ich so vor der Herausforderung und dachte, wie soll ich denn jetzt am Betten machen, was Schönes finden oder so. Also leider erinnere ich auch nur noch dieses eine Beispiel. Aber ich habe mir dann gesagt, es mag Menschen geben, die mich darum beneiden, dass ich das kann, die vielleicht temporär oder dauerhaft das nicht können. Und da bin ich jetzt auch nicht losgegangen, habe gesagt, hurra, ich kann jetzt Betten machen, sondern die Hemmschwelle war weg. Ja, ich mache jetzt Betten. Und nicht mehr so mit dem halben mich selbst bedauern, dass ich jetzt Betten machen muss oder hoffentlich schnell erledigt. Mhm. Und ich habe das vor gar nicht so vielen Jahren auch mit der Steuer geschafft, wo ich immer dachte, oh ja, Steuer machen und dann rief die Steuerberaterin an oder irgendwie sowas. Und dann habe ich mich auch gefragt, okay, wenn du kein Geld verdienen würdest, brauchst du auch keine Steuern zu machen. Willst du das? Also wir haben, oder ich hatte mir selber so Hemmschwellen da rein gebaut. Ich mache das ja trotzdem. Ich muss das ja auch irgendwann machen. Und jetzt sage ich, ja, fein, okay, heute Steuer dran, zack, mache ich. Also zu lernen, diese kleinen, was man nicht so gerne macht, nicht mit dieser Hemmschwelle zu machen, sondern es gehört dazu. Es ist unser Leben. Und darin dann auch wieder was zu finden, was Spaß macht.
Okay. Wie bist du dann auf die YouTube-Welt gestoßen? Ich meine, das ist ja unglaublich. Eine 71-jährige, sozusagen hauptberufliche YouTuberin findet man ja jetzt auch nicht an jedem Straßencafé.
Ja, das ist ja mein Glück. Das ist ja mein Glück. Ja. So kam ich ja damals erstmal in die Presse. Und es war ganz harmlos, wie so oft im Leben. Eine jugendliche Freundin sagte mir, du musst der Welt da draußen mal erzählen, wie cool es ist, alt zu sein. Das weiß da keiner. Ne? Also du lebst hier ganz was anderes, als ich das so wahrnehme da draußen. Und dann habe ich angefangen. Beziehungsweise, nee, dann habe ich noch erstmal gefragt, wie soll ich das machen? Ja, mach doch einen YouTube-Kanal auf. Ich war noch nicht mal bei Facebook. Also ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Und ist auch gar nicht schwer, das erstmal da raufzustellen, dann ein kleines Video zu machen und so, aber dann gefunden zu werden, das war ja für mich schwierig. Meine Güte, nein. Also da habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr gebraucht, bis ich da im großen Netz irgendwo Resonanz fand. Und
hast du dich coachen lassen oder hast du dir das autodidaktisch selber angelernt?
Ich habe noch gar keinen. Ich habe überall rumgefragt. Ich habe meine Kinder natürlich gefragt, kennt ihr jemanden, der einen YouTube-Kanal hat, der mir mal ein paar Tipps geben kann? Ich stehe hier fester. Nee, wirklich. Tutorials, nachher, wenn die zu Ende sind, sozusagen Communities, ne? Und dann ging das am Anfang auch noch ganz flott, aber nachher war das so, dass da sitzen ja wirklich diese Freaks, ne? Diese so, ich sag mal, mit YouTube schon groß geworden sind in der Wiege. Mhm. Und dann kriegte ich oder schilderte mein Problem und dann kriegte ich eine Antwort. Nee, sag ich da, das habe ich schon. Und dann sagten die so zum Schluss manchmal, Greta, hätte das nicht gleich sagen können. Konnte ich nicht. Ich kenne die Fachbegriffe dafür nicht. Ne? Die sind ja ganz anders unterwegs. Ich musste das also immer so sehr einfach schildern, was da jetzt mein Problem war. Aber so habe ich es irgendwie geschafft. Irgendwie, also ich könnte es vermutlich kein zweites Mal. Und ich schaue auch wirklich staunend zurück, dass ich diese Ausdauer hatte. Ein halbes Jahr habe ich im Nebel gestochert, habe aber doch immer gedacht, naja, also jetzt noch so zwei, drei Häkchen an der richtigen Stelle, dann hast du es. Also ich habe nicht geahnt, wie lange das dauert. Das war mein Glück, glaube ich. Und ich weiß noch, manchmal bin ich nachts aufgestanden und habe gedacht, oh ja, das ist die Idee, das an der Stelle, da fehlt's, da musst du was machen. Und dann las man nach schon wieder drei Stunden und das funktionierte nicht oder irgendwie sowas oder jedenfalls nicht so, wie ich wollte. Also das war so eine bisschen huckelige Zeit. Aber jetzt ist mir das schon sehr, sehr vertraut. Jetzt versuche ich mich gerade wieder in Podcast reinzufummeln und sowas alles. Also es sind ja immer wieder neue, spannende Sachen. Ne? Also das sage ich mir, also wenn du YouTube geschafft hast, schaffst du das auch. Also das ist ja gar nicht so schwierig. Und ja, immer wieder neue Felder betreten. Und also was haben wir denn zu verlieren? Wir haben doch gar nichts zu verlieren. Ausprobieren. Und wenn ich dann nach einer Zeit feststelle, ach nee, das entspricht mir doch nicht so, dann höre ich wieder auf. Ja und? Ja. Also ich weiß auch nicht, gibt ja so in den Köpfen, ich hatte das Gott sei Dank nicht so, dieses, das lohnt sich nicht mehr. Das begegnet mir ja auch manchmal schon bei Mitte-40-Jährigen, die so reden. Und da denke ich immer, bei welchem Thema, Donnerwetter nochmal, haben wir jemals so gedacht? Wenn wir auf der Tanzfläche waren oder auf der Party waren und wussten, der letzte Bus geht in einer Stunde, dann haben wir auch nicht gesagt, hey, was lohnt sich nicht mehr, da jetzt nochmal groß loszulegen. Und dann sind wir einfach losmarschiert und haben getanzt, bis die Schuhe so gequalmt. Und dieses ist es ist doch jetzt eigentlich noch weniger am Platz. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist doch unsere Sprungfeder sozusagen, die uns denn endlich mal in die Hufe kommen lässt. Ne?
Also du denkst, die Leute verwalten ihr Leben zu früh, ne? Viel zu früh.
Ja, also es gibt sicherlich die ganze Bandbreite von bis, aber das ist schon erschreckend, ja.
Ja, ich habe das vor kurzem auch bei jemandem festgestellt, der in seinem Unternehmen und glaube auch in seinem Beruf mehr als deutlich merkt, dass er dort nicht glücklich ist und nochmal was anderes machen könnte durchaus, eine Chance hat, aber sagt, na komm, das sind jetzt bloß noch 11 Jahre, was soll's, das kriege ich auch noch rum, die letzten 25 Jahre habe ich auch
durch. Mein Gott, wie schrecklich, ja. Nimm, ne? Ja, so darf man nicht mit seinem Leben umgehen, in meinen Augen. Also nie gab es so viele tolle Möglichkeiten wie heute. Also ich sag mal, früher war man einmal Bäcker und immer Bäcker oder so, ne? Aber heute kann man doch alles quer ausprobieren und ich kenne einen Juristen, der leitet die Kommunikationsabteilung oder irgendwie, also das ist doch, da fragt doch keiner mehr.
Ja. Was war denn bei dir dann der Schlüssel, dass diese YouTube-Geschichte, die du ja wirklich über längere Zeit auch aufbauen musstest, dass das dann auf einmal in Anführungszeichen geklappt hat? War das dann wirklich eine Schlüsselerkenntnis, die das Ding dann hochgebracht hat oder war das ein peu à peu?
Es war sicherlich ein peu à peu und auch Fußstapfen im Netz hinterlassen auf anderen Plattformen und sowas alles gehörte alles dazu. Sicherlich, als ich mich dann irgendwann auch mal ransetzte und mit AdWords wirklich die Keywords suchte, die zu mir passen und so etwas alles, das kann man ja auch nochmal verfeinern und so, also das, aber ich glaube, das sind ganz viele Bausteine, die ich jetzt gar nicht benennen könnte. Was hat denn dazu geführt? Und ich glaube, nachher die großen Sprünge kamen durch die Presse. Ne? Also da, weil, wie du schon am Anfang sagtest, in Deutschland sind doch nicht so viele in meinem Alter auf YouTube unterwegs, war das dann schon mal eine Pressemitteilung wert. Und dann, ja, und richtig explodiert ist es ja durch mein Buch. Also das zweite kommt jetzt übrigens auch bald. Und da, ja, da passierte ja in meinem Leben um mich herum und mit mir noch etwas, also das habe ich ja nie für möglich gehalten. Das Buch stand ja schon in der ersten Woche auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und ja, ich wurde durch die Talkshows gereicht und die Presse war mir wohlgesonnen. Und dieses ganze Mediengeklapper hörte ein Fernsehteam aus Chile, Südamerika und kam nach Hamburg und drehte einen halbstündigen Film über mich. Und der steht heute auf der UNO-Plattform. Ich meine, das ist doch unfassbar. Ja. Als Beispiel dafür, wie toll, wie manche Länder mit dem Alter umgehen. Und also das berührt mich immer noch so sehr. Ich bin ja nicht zum Mond geflogen und ich habe auch kein Herz transplantiert, sondern ich habe aus meinem Leben erzählt und was wir alles für kleine Stellschrauben haben, um leichtfüßig durchs Leben zu gehen, weil wir selbst so viel verändern können, weil wir nicht abhängig sind von den Umständen. Habe ich auch mal geglaubt.
Das hat sich dann hast du dich dann mit diesen Themen, ich sage jetzt mal, im Endeffekt bist du ja im Bereich Persönlichkeitsentwicklung somit unterwegs.
Richtig, genau.
Mhm. Hast du dich dann mit den Themen dein Leben lang so für dich schon beschäftigt? Oder woher kommt dieses Wissen? Ich meine, alt werden hat ja, oder älter werden hat ja nichts damit zu tun, dass man unbedingt besonders weise ist. Manche werden ja nur älter, aber nicht unbedingt weise. Aber du bist ja tatsächlich auch weise geworden. Das ist ja ein aktiver Prozess, den muss ich ja gestalten.
Ich bin mir dessen nicht so bewusst, sagen wir mal so. Das Leben hat mir das beigebracht und ich habe das hinterfragt. Ne? Also als ich damals aus dieser Box nicht rauskam, klar, über den Tod meines Vaters meine ich jetzt, also das Leben hatte sich ja komplett verändert und da war das ein Zufall. Also ich sollte da innerhalb der Firma befördert werden, wo ich damals tätig war und sollte so einen Test dann nochmal machen. Und da tauchte die Frage auf, was in ihrem Leben hat sie am positivsten geprägt. Und ich wusste sofort, der Tod meines Vaters. Und sofort habe ich das vom Tisch gewischt und habe gedacht, das kann gar nicht sein, weil so ein Quatsch, also kommst du noch so einen dummen Gedanken. Aber irgendwie ist da, glaube ich, so ein kleiner Sprung im Beton entstanden. Mhm. Und irgendwann habe ich dann mal gefragt, könnte denn da irgendwas Positives drin sein für mich? Als Lernerfahrung und dann musste ich das mal so zugeben. Und also es waren immer die Stellen, wo es weh tat. Ne? Also, oder mit 30, also mein Mann und ich hatten uns entschieden, als ich 27 war, so jetzt ist so Zeit, Kinder zu bekommen. Es hat aber 3 Jahre gar nicht funktioniert. Und dann und ich konnte mir ein Leben ohne Kinder gar nicht vorstellen. Das war außerhalb meiner Vorstellungswelt. Und da mich zu fragen, was brauche ich eigentlich für mein Glück? Will ich das wirklich auf diese kleinen Kinderschultern legen und dass die verantwortlich sind für mein Glück? Und dann ja, kam ich wohl irgendwie ins Grübeln, nicht? Ja, wer ist denn eigentlich verantwortlich für mein Glück? Und da stellte ich fest, dass ich so Geheimverträge laufen hatte mit Menschen, die davon gar nichts wussten. Und also mein Mann, meine Mutter und Geschwister und sowas, als denen hatte ich den Job übertragen.
Dass sie dich glücklich machen sollen.
Ja, irgendwie. Also ich glaube, das kommt auch so aus Kindertagen. Nicht? Da ist das ja auch so, wenn meine Eltern Zeit für mich hatten und mit mir spielten oder so, dann war die Welt in Ordnung oder auch meine Geschwister mich mitspielen ließen. Ich bin die Kleine von dreien. Und dann fand ich das auch toll und der Lehrer mir gute Zensuren gab, war auch in Ordnung. Wenn die das alle nicht machten, fand ich die doof und ich war traurig. Das war ja so das Grundmuster. Und das habe ich wohl ins Erwachsenenalter übertragen. Und dann stelle ich irgendwie fest, die begreifen das gar nicht richtig, dass sie da eine Verantwortung haben. Da kommt keiner morgens vorbei und sagt, hey Greta, was brauchst du heute für deinen Tag? Was soll ich dir in den Terminkalender eintragen? Und ich soll heute Abend noch mit der Freundin ins Kino gehen oder was weiß ich? Oder eine Fünfjahresplanung oder sowas. Das gab es ja nicht. Und das fand ich noch gar nicht mal so schlimm, dass ich das selber machen wollte. Aber was ich wirklich schmerzhaft fand, ich mag das ja kaum zugeben, war, dass ich keinem mehr die Schuld in die Schuhe schieben konnte für mein Unglück. So nach dem Motto, wenn mein Chef netter wäre und mein Partner liebevoller, dann wäre ich glücklich. Also das musste ich irgendwann lernen und dann begriff ich, das ist ja Freiheit. Das ist ja Freiheit, nicht abhängig zu sein, ob da jemand vorbeikommt bei mir und da meinen Glückstank wieder auffüllt, sondern jeder ist dafür selbstverantwortlich. Also das macht natürlich extremst unabhängig und frei und man kann diese Freiheit eben auch dem anderen lassen. Ne? Denn so die Sprache zwischen den Geheimagenten ist ja dem anderen so schlechtes Gewissen zu machen. Ne? Ja, und kannst du mich doch jetzt nicht hängen lassen und sowas alles. Da entsteht ein neuer Freiraum und eine neue Leichtigkeit in Beziehungen, denn es macht eigentlich Spaß, dem anderen eine Freude zu machen. Aber wenn man das so machen muss, gezwungenermaßen, weil das so erwartet wird oder so, dann ist der Spaß vorbei. Und da wieder die Leichtigkeit reinzukriegen in Beziehungen ist auch ganz, ganz toll.
Bist du auch der Meinung oder hast du die Erfahrung gemacht, es geht ja immer um den Punkt, zusammen wird man scheinbar glücklicher, kann das Leben besser genießen, kann Momente, Glücksmomente teilen und so weiter. Aber es geht ja immer darum, dass man zuerst mal alleine für sich glücklich ist. Ne? So, ja. Wenn jemand gerade vielleicht unglücklich verliebt ist oder eine Trennung hinter sich gerade hat und einfach gerade so im Herzschmerz ist und sich so sehr eigentlich jemanden wünscht, dann sagt man dem ja, du musst doch erst mal alleine glücklich werden für dich, bevor du wieder in eine gute Partnerschaft kommen kannst. Was ist denn da deine Sicht auf die Dinge? Wie bringt man so jemanden denn da in einen guten Zustand auch wieder, wenn er denn gerade alleine ist, aber nicht alleine sein will? Was kann so jemand tun?
Einsamkeit ist ein ganz großes Thema in Deutschland. Das habe ich auf meinem Kanal verstanden. Meine Güte, das war mir nicht so bewusst. Also da unterscheide ich auch wirklich zwischen Alleinsein und Einsamsein. Man kann in Beziehungen schreiend einsam sein und ich brauche das Alleinsein tatsächlich. Also ich brauche meine Inseln, wo ich mal gucken kann, was kommt denn in mir da überhaupt hoch? Also ohne Buch, ohne irgendwas auf den Ohren oder so. Ich wollte meine eigenen Gedanken kennenlernen. Was rate ich jemandem, der Liebeskummer hat? Also was mir geholfen hat, ist, dieses Gefühl erstmal anzunehmen, nicht wegzudrücken und ja, Trauer, du gehörst auch zu mir, ist dann so ein Satz. Und dann habe ich das Gefühl, ich kann schon erst einmal durchatmen. Und es gibt auch tatsächlich einen Teil in mir, und das war ich tatsächlich auch schon als junges Mädchen, erinnere ich, dass ich es irgendwie wertvoll fand, überhaupt solche tiefen Gefühle, in dem Fall leider Schmerz, empfinden zu können. Ich wollte nicht so ein abgestumpftes Etwas sein, was nur so an der X-Achse so ein bisschen da lang, sondern ich wollte diese Ausschläge. Und meinen Kindern habe ich mal erklärt, Schmerz schafft Tiefe, damit ganz viel Freude reinpasst. Also ich glaube, es geht nicht nur, dass man Freude und dann auf so einer Neutralebene fährt, sondern es gehört wirklich beides dazu. Und mir dieser Intensität des Gefühls erstmal kostbar bewusst zu werden, ich glaube, das ist erstmal ein Schritt. Und danach vielleicht auch mal zu gucken, gibt es da auch Geschenke drin? Ist da irgendwas, was für mich gerade kostbar ist. Also man erfasst das ja oft nicht, wenn man selber im Desaster steckt, sondern das kommt ja erst ein Jahr oder mehrere Jahre danach. Aber für mich war das ein Vorteil, dass ich wusste, ja, okay, ich weiß jetzt im Moment nicht, wofür das gut sein soll, aber wart's mal ab. Ne? Also wer weiß, was Gutes da drin steckt, war bei uns mal so ein geflügeltes Wort in der Familie. Wobei ich da den Kindern, glaube ich, auch manchmal Unrecht getan habe. Die wollten einfach erstmal getröstet werden und so. Also das gehört auch vorab dazu. Aber ansonsten auch schon zu erahnen, dass da vielleicht etwas drin ist, was gut ist. Also ich habe das auch gerade im Freundeskreis, eine junge Frau, Ende 20, unglückliche Liebe, oder es waren eigentlich zwei unglückliche Lieben nacheinander und immer wieder hochtraurig. Ja, und jetzt ist der Richtige erschienen und sie sagt, Gott sei Dank hat das vorher nicht geklappt mit den anderen. Ne? Aber man hat so viel Zukunftsfantasie hineingelegt und die ist jetzt enttäuscht. Und das, was man vielleicht für den idealen Partner hielt, war dann vielleicht doch noch nicht so das Richtige. Und ich habe neulich beschwerte sich jemand, hat jemand tatsächlich nur einen Zettel auf den Tisch gelegt. Ne? Also ich liebe dich nicht mehr und ich bin jetzt mal weg. Und da habe ich so ganz spontan reagiert. Also alle empörten sich und da sage ich, mein Gott, wie gut, dass der weg ist. Ne? Also so ein Typ braucht doch kein Mensch. So. Also wer nicht den Schneid hat, da sich selber nochmal zu stellen und es nochmal zu diskutieren oder wie auch immer. Aber
du sagst also, wenn der Schmerz da ist, dann, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, dann lenk dich nicht ab davon erstmal. Ne? Also betäub dich nicht, sei es doch Party, Alkohol oder sonst irgendwas. Ich habe auch das Gefühl, die moderne Generation von Menschen fängt auch an, Reisen als Sucht zu begreifen, schon langsam. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen diesen Reisewahn, den wir heutzutage sind, natürlich auch eine wunderschöne Möglichkeit, die Welt heute mal schneller und günstiger zu bereisen, als es früher so der Fall war. Aber ich habe das Gefühl, es wird auch zur Flucht bei vielen Leuten.
Okay.
Was würdest du denn sagen, ist es dann, wenn man sich einsam fühlt oder verlassen fühlt, wenn das Herz gebrochen ist, ist es dann erstmal ein guter Weg, auch wirklich alleine zu sein, um sich selbst, um sich zu kümmern oder um diesen Schmerz auch mal wahrzunehmen? Oder wie würdest du das sagen?
Also für mich wäre es auf jeden Fall der richtige Weg. Also es gibt bestimmt viele, viele unterschiedliche Wege. Aber ich würde mal sagen, als Erstmedikament sozusagen, ist es, glaube ich, auch legitim, sich erstmal abzulenken, weil der Schmerz so schlimm ist und so. Und dann erstmal, was weiß ich, im Freundeskreis abzutauchen oder so etwas, das ist, glaube ich, legitim. Ja. Es sollte nur nicht so lange sein. Und was lange jetzt ist, ob das 4 Wochen ist oder eine Woche oder 3 Monate oder so, das ist sicherlich auch immer wieder unterschiedlich. Ne? Aber irgendwann, glaube ich, muss man sich der Sache stellen. Und ich meine, man kann ja immer mal die Frage stellen, möchte ich mit einem Partner zusammen sein, der noch diese ganzen Altlasten mit sich rumträgt und mit sich noch nicht im Reinen ist? Also das fände ich schwierig. Also da würde ich sagen, klär erstmal, nimm dir die Zeit, klär erstmal all das. Und so würde ich auch denken, soll man selber nicht sich auf den Weg machen und da gucken, was da passiert.
Wer ist denn eigentlich von deinen ganzen Videos und deiner ganzen tollen Arbeit, die du auf YouTube machst, wer ist denn da eigentlich deine Kernzielgruppe und was ist deine Kernmessage? Weil du bedienst ja sehr viele Themen tatsächlich auch. Und eigentlich würde ich sagen, wäre ja eigentlich auch eine potenzielle Zielgruppe von dir fast schon Gleichaltrige oder Leute, die, sage ich mal, in 10 Jahren vielleicht im Bereich sind zu dem Thema, Mensch, wie kommt man denn in so einen Zustand in dem Alter? Allerdings findet man diese Zielgruppe nicht unbedingt auf YouTube. Also hast du ja sehr wahrscheinlich eine jüngere Zielgruppe.
Ist richtig. Also mein Analytics-Wert, das sagt schon ganz klar, also die stärkste Gruppe ist von 45 bis 55. Okay. Und dann sind etwas stärker noch die 10 Jahre davor, also von 35 bis 45 und fast gleich auf mit von 55 bis 65. Also die sind so gleich. Und dann gibt es eben noch ein paar über 65 und noch deutlich mehr auch ab 18 oder 17, glaube ich, rechnet Analytics. Ne? Also gibt es auch. Ich habe auch Schüler da. Ein Film von mir ist ja auch im Schulbuch erschienen. Also da geht es um das schlechte Gewissen und so etwas. Mhm. Also das spricht ganz besonders junge Leute an. Wir alle machen Fehler. Und,
ja. Hast du für dich eine Kernzielgruppe, wo du sagst, das ist eigentlich die Zielgruppe, denen ich etwas ganz Spezielles, also wo du sagst, das ist meine Kernmessage an euch, geht es an eine bestimmte Generation oder ist es generationunabhängig, deine Botschaft?
Also ich würde es als generationsunabhängig betrachten, weil, aber so in mir, sage ich mal, gibt es also so diese Zielgruppe 40, 45, die jetzt so anfangen, war es das jetzt in meinem Leben? Mhm. Also
der Übergang erste, stehen, ne?
Bitte?
Die am Übergang stehen.
Ja, genau. Die sagen, oh, immer noch diese eingefahrenen Bahnen und so etwas kann ich da noch mal raus. Da gibt es also ganz, ganz viele Ideen, was man da machen kann. Und ich habe auch natürlich Filme gegen die Einsamkeit gemacht. Und zwar wirklich mit diesen ganz, ganz kleinen Schritten. Also es gibt ja Einsame, die sich gar nicht mehr getrauen irgendwo sichtbar zu werden. Die haben sich so zurückgezogen und es kann ja unterschiedliche Gründe haben. Was weiß ich, es hat vielleicht angefangen, man ist in eine andere Stadt gezogen wegen eines Jobs oder so und tut sich unglaublich schwer, da neue Freundschaften aufzubauen oder sagen wir erstmal Bekanntschaften oder so etwas. Oder, das kenne ich aus meinem Leben, was weiß ich, als die Kinder klein waren, waren wir viel mit jungen Eltern zusammen. So, ein bisschen auch wegen der Kinder und nachher haben sich diese Interessen aber irgendwie so auseinandergefisselt und so. Und dann hat man so gedacht, ach Mensch, also neue Leute wieder kennenzulernen und was man da machen kann. Also so kleinteilig gehe ich quasi vor in meinen Filmen und gebe da so Handwerkszeug. Ne? Also ob man Lesepate wird in Schulen oder wenn man sagt, ach nee, mit Menschen, oder dass man, sag ich mal, Tierschutzverein fragt, was kann ich hier mal machen oder mal mit dem Hund spazieren gehen oder so, dass die ersten kleinen Schritte. Also und dann der nächste Grauschleier hängt über dem Ehrenamt, ne? Also der muss auch mal weg. Und da gibt's so viele tolle, spannende Sachen. Da höre ich so oft, nee, mein Leben ist schon schwierig genug, ich will mich nicht noch mit den Problemen anderer befassen. Hey, jeder Ruderverein oder was weiß ich, braucht ehrenamtliche Leute, die da das Equipment mal wieder aufforsten oder irgendwie sowas. Also die Palette ist unglaublich groß und man kann das auch googeln und nach Postleitzahl. Ich fand neulich mal etwas ganz Spannendes. Da wurde Engel für einen Tag gesucht, um eine Schulklasse zu begleiten, die im Flugsimulator das testen konnte. Ich meine, hallo, das ist interessiert einen ja schon mal. Da geht man ja nicht als Helfer hin, sondern da geht man ja als Interessent hin sozusagen. Ne? Also da gibt es sehr, sehr viel Möglichkeiten, auch wenn man sagt, nee, ich kann mich nicht immer einmal die Woche oder so festlegen, will ich ja nicht, weiß, vielleicht geht mir da nicht so gut oder so. Lässt sich alles regeln, lässt sich alles regeln. Also Ehrenamt ist da auch nochmal ein großer Weg aus der Einsamkeit heraus. Und insofern spreche ich tatsächlich unterschiedliche Altersgruppen an. Ich weiß, dass auch ganz junge Menschen, auch mit 30, 20, glaube ich, ganz einsam sein und sich alleine fühlen mit seiner Art, wie man ist. Wo findet man denn die Gleichgesinnten? Höre ich auch öfter.
Was ist denn überhaupt die häufigste Frage, die du so bekommst? Geht es in eine Richtung?
Ja, also am Anfang, und das hat mein Weltbild verändert, ich hatte ja vorher so geglaubt, so nach dem Presseeindruck, so, den ich hatte, so viele gibt's da gar nicht, die so flott unterwegs sind. Und plötzlich tauchen sie auf in meinem Netz da sozusagen. Die sagen, hey Greta, klasse, dass endlich mal das Alter richtig darstellt. Ich bin auch in deinem Alter. Sag uns, wo es lang geht und wir machen das auch und machen das mit oder so. Ne? Also da, das ist eine häufige Resonanz. Also dieses Aufatmen, endlich mal, spricht das mal einer aus. Man wird ja schon mitleidig angeguckt, wenn oder naja, oh Gott, sie wird jetzt 70, so, ne? Und dann sagen, ey, geht's noch? Also, hier brummt der Bär und dass das mal da draußen sich verändert, also das ist eine ganz große Message bei mir. Aber ich kriege natürlich auch ganz viele E-Mails mit persönlichen und Schicksalsfragen und so etwas. Und da geht's um Beziehungen. Ich glaube mal, so unterm Strich gesehen ist es viel in Beziehungen, was kann ich da machen und ja, auch jobmäßig und
Und schreibst du den Leuten dann zurück oder machst du Einzelcoachings oder wie machst du das?
Nein, das mache ich nicht, aber die Anfragen sind so groß oder so. Ich werde jetzt, das baue ich aber gerade erst auf, ne? Seminare und so Online-Seminare oder so etwas machen, damit ich doch noch gezielter auf Problemsachen eingehen kann oder so. Ne? Das lässt sich leider sonst nicht mehr so handeln.
Ja, großartig. Ja,
das ja, ist super. Ja, ja. Okay. Ja. Aber das gibt mir natürlich auch unglaublich viel zurück. Ne? Also zu wissen, dass ich da Menschen helfen kann, ist ein unglaublich großes Geschenk. Also das habe ich ja alles gar nicht für möglich gehalten, als ich da gestartet bin. Das war ja mehr so ein Ausprobieren und mal gucken und erste Schritte machen. Darauf kommt es doch immer wieder zurück. Ne? Ich glaube, das ist ja auch so deine Botschaft, ne? Fang an und dann tut sich was auf.
Ja, absolut. Und ich glaube, der ganz, ganz große Unterschied zwischen dir und vielen, die vielleicht auch ganz viel Potenzial hätten, auch was in die Welt zu tragen und was aus ihrem Leben zu machen, ist, du machst eine Sache eben ganz besonders gut und das ist das Thema Sichtbarkeit. Das liegt dir vielleicht auch ein bisschen in den Genen oder in der Ader oder wie auch immer, aber das kann man auch lernen. Das weiß ich selber sehr wohl, weil ich von Natur aus überhaupt nicht der bin, der sich gerne eigentlich zeigen wollte. Das ist alles erlernt.
Bei mir.
Und ich glaube, du beschäftigst auch, dich auch einen sehr, sehr großen Teil deiner Zeit nicht nur mit diesen ganzen Themen, über die du sprichst, sondern überwiegend mit Sichtbarkeit. Also wie werde ich gefunden, hast du gesagt, ne? Wie wäre ich sichtbar?
Also das war am Anfang Thema, ja, das ist jetzt nicht mehr so. Aber ich war als Kind unglaublich schüchtern. Also
ja,
mein Vater war ganz verzagt und nahm mich mit in ein, das hieß auch Kaufhaus damals, aber nicht zu vergleichen mit heute einem Kaufhaus in der Stadt. Aber da gab es unter anderem Fahrräder und er sagte, du darfst dir kaufen, was du willst. Ich bezahle das. Aber du sagst es der Verkäuferin. Und ich bin, ich weiß nicht wie lange, um so ein Fahrrad rumgeschlichen. Und das war in der ersten Etage und mein Vater unterhielt sich unten mit der Ladenbesitzerin. Und ich kam die Treppe runter und ging mit hängendem Gesicht zur Ausgangstür und raus und ohne Fahrrad. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber ich weiß nicht.
Was hat es die Frau anzusprechen?
Ja, habe ich nicht geschafft. Habe ich nicht geschafft. Also ich weiß immer noch nicht, ich habe vergessen, meine Eltern zu fragen oder meine Mutti zu fragen, ob die dahinter stand. In der Kirche gibt es manchmal Situationen, wo man etwas vorbetet oder vorliest da vorne. Mhm. Und da hatte der Pfarrer mich angesprochen und dem getraute ich mich, ein Nein zu sagen. Also wenn Mutti gesagt hätte, du machst das jetzt mal, hätte ich natürlich also, was weiß ich, alles Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um das nicht zu machen. Aber er sprach mich an und ich weiß, ich habe die Nächte vorher nicht geschlafen. Ich konnte das auswendig und das auch mit so komischen Ortsnamen in der Bibel und sowas alles. Es war ganz fürchterlich für mich. Ob das auch dazu beigetragen hat, doch immer souveräner zu werden irgendwann oder so. Also, aber auch jetzt, und ich lasse diese ersten Filme ganz bewusst auf meinem Kanal, wenn man sich die anguckt, ich weiß noch, dass ich war hier alleine. Ich habe alleine dieses Video aufgenommen. Ja, und meine Kinder sagten, Mensch, Mami, du kannst doch eigentlich, du bist doch sonst viel lockerer. Ich sage, ja, ich weiß, ich kann es nicht. Ich habe mich dahingestellt und habe gesagt, das wird das lockerste Video überhaupt, was ich je gemacht habe und so. Wenn man sich die heute anguckt, muss man schmunzeln. Und das ist Entwicklung. Es macht doch nichts. Also ich stehe dazu. Und irgendwo anfangen und sich nicht gleich vergleichen mit denen, oh, die machen das so toll und die ist so locker oder so. Vergleichen ist die Pest.
Ja, aber es ist großartig, weil ich glaube, dass sich viele einfach auch in ihrem, ich sage immer, die verlieren sich in ihrem Fachthema oder in ihrem Lieblingsthema, ne? Und die werden dann noch immer schlauer, aber sie können es nicht verkaufen, in Anführungszeichen.
Ja, ne? Ist das nicht schade? Ja. Mhm.
Genau, also ich habe noch nie eine 71-Jährige über Google AdWords reden hören, ne? Aber du bist anscheinend wirklich ein Google AdWords mehr oder weniger eine Expertin geworden für das, was du brauchst, erstmal auch dafür. Ne?
Ja, also
großartig. Du traust dich an dieses Thema ran, wo viele einfach Berührungsängste haben, weil sie sich nicht auskennen. Und um das geht's am Ende des Tages.
Ja, es ist auch Fleißarbeit. Es ist auch Google AdWords ist Fleißarbeit. Und da sich ranzusetzen und immer wieder für jeden Film neu die passenden Keywords zu finden und so. Also da merkte ich erstmal, wie oft ich mich verhauen habe, wo ich dachte, naja, das Wort, das ist überhaupt ganz oft gesucht. Nein. Also das ist schon hilfreich. Ja, also es gibt Hilfsmittel und die kann man nutzen.
Aber das hast du dir alles wirklich selbst gelernt? Du hast dir nie einen Coach geholt oder was bezahlt dafür? Alles selber?
Nee, gab es damals noch nicht. Ich hätte was bezahlt. Ich wäre glücklich gewesen, wenn mir einer hätte helfen können. Also ich hatte auch irgendwo mal einen erwischt, der einen Vortrag gehalten hatte von dem und so. Und dann sagt er, mein Schreibtisch quillt über und ich gehe jetzt ein Jahr in Elternzeit, mein Baby wird geboren, in diesen Tagen adios. Also ich bin weg. Also einen anderen habe ich nicht gefunden. Und das ist ja heute ganz anders.
Wahnsinn. Ja. Wo geht dein Weg jetzt als nächstes hin? Also du hast gerade gesagt, also es gibt ja schon ein tolles Buch von dir zum Beispiel, das jetzt bisher aufmacht. Das ist mit Brausepulver. Wie heißt das Buch gleich
nochmal? Das ist Brausepulver auf der Zunge.
Mhm. Ja, genau. Und jetzt kommt aber ein neues Buch raus.
Ja, das heißt Alt genug, um jung zu sein. Um mich jung zu fühlen. Und wenn man da mal reinschaut, das ist natürlich auch voller Anleitung. Das erste ist ein bisschen mehr biografisch angelegt, ne? Also was ist in meinem Leben passiert und so. Und dieses geht also ganz anders in die Tiefe und zeigt, was alles möglich ist, was wir da alles machen können und selber an uns eben für die Leichtigkeit, bei uns für die Leichtigkeit sorgen können. Also das ist schon ganz, ganz toll und ich bin gespannt, was dann da alles passiert ich erwarte ja immer das Beste vom Leben und insofern fühlt sich das an wie Kindergeburtstag. Also ich weiß, es wird was Tolles passieren, ich weiß nur noch nicht was.
Sehr gut.
Ich stehe morgens auch gerne auf. Also dieses, mal gucken, was das Leben heute so Schönes für mich hat. Heute habe ich das Glück, mit dir hier mal zu plaudern. Wie toll. Ja.
Schön, ja, ganz auf meiner Seite, das Tolle. Du bist ein großes Vorbild, muss ich wirklich sagen. Auch für Männer, die erst in dieser, na gut, ich bin nach der ersten Lebensphase schon raus. Ich glaube, du teilst es ja auch so, ne? Von 30 und dann bis 30 bis 60, dann von 60 bis 90. Ich bin ja erst fast am Anfang der zweiten Lebensphase.
Ja, klasse.
Du bist jetzt in der dritten, aber du hast noch viel Zeit in deiner dritten Lebensphase.
Ja, ich habe mit 17 entschieden, ich werde 120. Und insofern stehe ich ja jetzt in der Blütezeit meines Lebens. Es hatte zwar was mit Omas Geburtstag zu tun, die mit 75 irgendwie eingeladen hatte, es wäre ihr letzter Geburtstag. Und wir Enkelkinder haben das nicht durchschaut, dass sie damit nur erreichen wollte, dass ganz Deutschland anreist.
Okay.
Und standen da zusammen und sagten, Mensch, weiß einer, dass Oma krank ist? Die sieht doch eigentlich ganz fit aus und so. Und dann habe ich gedacht, das muss sich so schlimm anfühlen, wenn man sagt, das ist also, ich habe nur noch ein Jahr Lebenszeit, das mache ich nicht. Also ich entscheide mich heute, ich werde 120 und wenn ich damit 100 gehen muss, ist auch gut. Und Oma feierte übrigens 10-mal ihren letzten Geburtstag. Ne? Aber das ist da entstanden, aber ich hatte das verinnerlicht. Man denkt ja auch nicht in jungen Jahren daran, wann werde ich sterben oder wie alt werde ich sein oder irgendwie sowas. Das ist ja gar nicht im Fokus. Aber irgendwann kam das mal und dann habe ich geantwortet, ich werde 120. Also das hat sich da irgendwie festgesetzt und dafür bin ich ganz dankbar. Aber ich habe mittlerweile auch gelernt, dass man das auch später noch einfach entscheiden kann. Da gibt es da draußen auch genügend, die das so machen. Und um nicht in diese Situation zu kommen, so habe ich ja wirklich auch selber mal gedacht, ne? 60, naja, da passiert dann nichts mehr Großartiges. Das geht ja nur noch so abwärts und ist noch so ein bisschen was so. Und erstmal hat meine Mutter es mir vorgemacht, dass es anders geht. Und dann sagte ich, ich bin 70, aber eigentlich fühlt sich das ganz klasse an. Ne? Aber wir Alten haben ja auch selber so seltsame Bremsen im Kopf. So nach dem Motto, also jetzt brauche ich ein Hörgerät, jetzt geht's los. Oder ein Rollator. Mutti brauchte auch einen Rollator, weil sie so Gleichgewichtsstörungen irgendwann bekam. Aber das war für uns doch die gleiche fitte Frau. Also das sind doch nur Hilfsmittel. Ne? Also ich habe jetzt neulich mal gehört, dass wenn man einen Treppenlift braucht, das darf der Nachbar schon gar nicht wissen, das ist eigentlich schon der Treppenlift in den Sarg. So empfinden das manche. Und dabei sage ich, das ist wie, darf man das hier sagen, Ferrari, Porsche oder was weiß ich, die fahren uns von A nach B und der fährt von oben nach unten. Ende. Mehr ist das nicht. Da bin ich doch die gleiche Person, auch wenn die Hüfte jetzt vielleicht irgendwo klemmt oder die Knie, ich weiß nicht, was einem dann an Treppensteigen hindern kann. Hm. Das müssen wir selber da oben mal gerade rücken. Ne? Weil wir machen uns da selber Stress.
Klar.
Und denke, oh nein, und oh wie schrecklich und so etwas. Also, das muss überhaupt nicht sein.
Wie viele Stunden am Tag arbeitest du?
Ich weiß nicht, da fallen deine Leute vom Sturm. 14 bis 16 Stunden.
Das war jetzt am Tag, oder?
Am Tag.
14 bis 16, okay. Ja, ich finde es geil, weil ich bin genauso.
Ja, also Und ja, ich weiß, ich muss jetzt, also das Buch ist fertig, ist jetzt beim Verlag, ne? Also meine Arbeit ist fertig so. Und das war schon ein großes Paket von der Schulter runter. Und ich möchte es natürlich auch dann innerhalb dieser Terminsachen, obwohl da noch mehr Zeit war. Aber so bin ich vielleicht auch der Meinung, wer weiß, was mal dazwischen kommen kann oder so. Und ja. Das mache ich dann. Ich werde oft gefragt, was machst du denn da? Ja. Das kann ich nicht wirklich beantworten. Das können nur Leute wie du oder die genauso unterwegs sind, nachvollziehen. Es ist einfach viel.
Aber hast du einen gewissen Tagesablauf, wo du ein paar Routinen hast, sage ich jetzt mal? Wie sieht denn so ein Tagesablauf von Greta Silva aus? Das würde mich mal interessieren.
Ja, also okay, wenn das Teewasser aufgesetzt ist, dann wird hier erstmal Gymnastik auf. Gemacht für Schultern und so etwas. Und dann, also den Weg finden meine Füße dann so schon alleine. Also da muss morgens dann erstmal schon so ein bisschen was Sportliches sein, könnte ja. mehr sein.
Wie viel Uhr stehst du denn auf?
Also ich bin eigentlich ein Frühaufsteher. Ich habe ja früher auch immer schon zwischen 6 und 7 die Filme reingestellt und so etwas. Aber das muss gar nicht unbedingt sein. Das darf auch später sein, habe ich mittlerweile gelernt. Und das heißt, ich hatte den Laptop neben mir im Bett und habe das dann gleich morgens da gemacht. Das habe ich also nicht am Schreibtisch gemacht. Das ist ja dieses mobile Arbeiten, was so praktisch ist, ne? Und wach bin ich irgendwas zwischen 6 und 7.
Okay, und also zwischen 6 und 7. Also dann ein bisschen Tee und ein bisschen Bewegung, okay?
Und ein bisschen Bewegung, genau. Und ich muss mit Bewegung aber doch mal wieder deutlich mehr machen, weil ich neulich gemerkt hatte, also ich tanze sonst auch Zumba. Das ist so eine Sportart, wo man 60 Minuten wirklich sich auspowern muss. Und das ist aber bei mir hier im Sportverein und die haben Ferienpause. Also insofern, ich habe 14 Tage habe ich das Gefühl gehabt, ich habe nur gesessen und habe schon das Gefühl gehabt, meine Oberschenkelmuskel verkürzen sich oder irgendwie sowas. Habe ich gedacht, jetzt geht's ja wohl los. Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Das geht ja recht schnell und da gibt's schon ein Bedürfnis in mir, dass ich da also wieder aktiver werde und wieder mich mehr bewege. Und und dann ist meine kreativste Zeit morgens. Ich bin eben ein Morgenmensch. Das heißt, wenn es geht, dann noch nicht bei Facebook und sowas reingucken und sich da verhüsern, sondern so Kreativprojekte machen, was gestalten, Texte schreiben. Ich schreibe ja auch Kolumnen und also ist unglaublich viel immer unterwegs. Also das mache ich gerne vormittags und dann ja, nachmittags und dann ja abends nochmal lebe ich auch alleine, ne? Also ist natürlich einfacher, wenn da jetzt ein Partner wäre, der eben sagte, nee, komm hier, jetzt ist Feierabend oder irgendwie sowas, wäre es ja noch was anderes, aber dann habe ich noch irgendwelche tollen Ideen und dann setze ich die noch um und dann bereite ich da was vor oder so und dann war es das auch. Ich habe natürlich noch einen aktiven Freundeskreis und natürlich muss ich in Museen gehen, ich bin ja auch Malerin und sowas machen und da muss ich auch aufpassen, dass das nicht zu kurz kommt, ne? Oder in die Oper und sowas, Konzerte anhören. Mhm. Ja, easy going und dann aber auch meine Enkelkinder mal sehen wollen, ne? Also meine Kinder leben Gott sei Dank alle 3 in Hamburg, da habe ich ganz viel Glück gehabt und da trifft man sich und dann ist immer groß Familien. Fest sozusagen. Und das will ich natürlich auch genießen. Ne? Also ich will ja keine Abstriche machen. Das gehört alles noch zum Leben dazu. Ich brauche auch nicht viel Schlaf. Das kommt dabei.
Okay, Wahnsinn. Gibt es Träume, die du noch nicht erfüllt hast, die noch auf deiner Liste stehen? Große Dinge, die du noch erleben, erreichen willst?
Nicht so wirklich. Es werden jetzt so allmählich wieder so Reiseträume in mir wach. Die hatte ich nicht so. Ich habe schon 2-mal in meinem Leben eine Reise nach Nepal gebucht. Nur muss ich sagen, das ist, glaube ich, wirklich aus der Kindheit herausgeboren. Mein Vater hatte diese ganzen Bücher von Heinrich Harrer. Heißt der Heinrich Harrer? Ich glaube, ja. Und auf dem Dach der Welt und so etwas. Und da das Land habe ich also so lieben und schätzen gelernt. Und dann wurden diese Reisen immer vom Auswärtigen Amt abgesagt, sozusagen als politisch gerade nicht stabil genug, um dahin zu reisen. Und dann wurde die Gesamtreise abgesagt. Also da habe ich mich im Gegensatz zu meinen sonstigen Reisevorlieben also auch einer Gruppe angeschlossen, weil das war sehr exotisch und auch mit Menschen da leben, die keinen Strom haben oder was weiß ich. Also so alles einmal durch. Und da denke ich, ich glaube, vielleicht ist Nepal doch noch mal dran oder auch Mongolei finde ich ganz spannend. Und muss mal gucken, was ich da so für Wege finde. Denn also wenn ich innerhalb Europas unterwegs bin, dann ist es mehr so, um jetzt keine Namen zu nennen, wie heißen diese Privatvermietungsplattformen, wo man Privatwohnungen mieten kann und dann nur ein Fluch buchen und dann auf, sich selber auf die Socken machen oder so.
Aber, also Erlebnisträume, wenn dann, ne? Keine großen Erfolgsträume, sondern vor allem Erlebnisträume.
Nee, genau. Also also es reicht ja manchmal meine Fantasie gar nicht mehr aus. Wie ist das denn noch zu toppen, was ich hier jetzt schon alles erleben darf? Also, es ist ja unfassbar schön. Und da fühle ich mich so reich beschenkt. Also schon toll.
Schön, ist ganz toll. Es ist auch toll, dass du was so zurückgibst und weitergibst. Und ich glaube, auch für meine Community hier bist du eine sehr, sehr große Inspiration.
Und oh, wie schön, dass ich das sein darf. Ist
für mich stark jedem raten, erstens auf deinen YouTube-Kanal zu schauen und sich da inspirieren zu lassen. Wie gesagt, around about 400 Videos. Also man kann schauen bis übernächstes Jahr Silvester und dann nochmal. Ja, gerne. Genau, werden wir alles verlinken. Natürlich auch dein Buch bzw. deine Bücher sind empfohlen. Wir machen das vielleicht
mein allererstes Buch war eins im Selbstverlag, ein kleiner Gedichtsband, der auch diese Themen hat. Und der ist so wie kleine Haikus geschrieben.
Mhm. Okay, toll. Auch enorm gut. Mhm. Und sag auf alle Fälle Bescheid, wenn es deine Kurse oder Seminare und so weiter gibt, weil ich glaube, dass es viele Leute in meiner Community gibt, die darüber dann was wissen möchten. Und die
Dankeschön, ja. Ach, wie toll, danke dir.
Ja, das machen wir sehr gerne. Weil du bringst natürlich eine ganz eine andere Qualität rein, als ich das jetzt könnte oder als das auch andere können. Und das ist super.
Ja, also ich bin irgendwie zur richtigen Zeit an den richtigen Platz gefallen mit diesem Thema Alter, weil das als drohendes, graues Ungeheuer auf ganz vielen Generationen liegt. Also um da was ändern zu können und da zu sagen, es ist so eine spannende, tolle Zeit, wobei ich mich nicht hinstelle und sage, Alter ist die tollste Zeit, sondern ich finde jede Lebensphase so kostbar, mit so viel Schönem.
Naja, aber es ist interessant, dass die Leute noch nie so alt wurden wie jetzt, dank der Technik und so weiter, aber noch nie so viel Angst hatten vorm Altwerden wie jetzt. Jetzt können wir endlich mal alt werden und älter als wir und jetzt haben die Leute auch viel Angst und natürlich auch, weil die Jugend natürlich auch durch Instagram und Co. auch ein bisschen verherrlicht oder versucht wird, festzuhalten ein Stück weit. Ich glaube, du bist ein tolles Beispiel dafür, dass es anders sein kann, dass man trotzdem jung sein kann und trotzdem aber körperlich älter werden darf. Und alles
ist gut. Jugend waren wir gestern, heute rockt das Alter. Ist und das von mir, ja, also diese Unsicherheit. Ich danke dir und grüße natürlich deine tolle Community auf das Herzlichste und freue mich auf alles Weitere. Dir alles Liebe. Tschüss.
Danke, danke dir. Tschüss.